Gott, dieser allmächtige Gott, hat eine seltsame Vorliebe. Er mag das Unscheinbare. Er mag das Schwache und das Kleine. Das liebt er. Bedenken wir mal, unter den Abermilliarden von Galaxien, von Sternenhaufen und gigantischen Sternen, erwählt er ausgerechnet diesen winzigen Planeten Erde, um seine Liebe zu entfalten. Und dort wiederum auf diesem Sandkorn im Weltall lässt er die großen Denker und Herrscher links liegen und erwählt einen armen, alten, schwachen, nein, arm war er nicht, aber alt und schwach, einen alten, schwachen Mann namens Abraham. Damit begann er seine Heilsgeschichte. Und er setzte diese Heilsgeschichte fort mit Isaac und Jakob, vorhin hat Ulla schon dafür gebetet oder gedankt, und formte so allmählich einen Sippenverband, den er selbst den kleinsten unter den Völkern nannte. Und inmitten dieses kleinen Volkes Israel, das stets zwischen Großmächten eingeklemmt war und von Großmächten überrollt wurde, im hintersten Winkel der Macht also, da nahm er ein Kaff ins Visier, um von dort aus, von Bethlehem aus, die Menschheitsgeschichte umzudrehen. Wo ist solch ein Gott? Der Schöpfer des Himmels und aller Welten begab sich quasi durch die Hintertür in den Schlamassel der Weltgeschichte, um Ordnung zu schaffen, um die total zerrüttete Beziehung zwischen Mensch und Gott wieder neu herzustellen, zu ordnen. Er hat Fluch in Segen gewandelt. Allen, die ihm vertrauen, begegnet er als segnender Gott. Und er hat die Menschen, uns alle, die wir von der Sünde aufs Schwerste gezeichnet sind, die wir von der Sünde ruiniert sind, die hat er zu Heiligen gemacht, zu Kindern Gottes. So ist Gott. Und das alles fand mit Ankündigung statt. Vorhin haben wir es gehört, gut 700 Jahre vor Christi Geburt, da hat Micha, der Prophet, gelebt, da kommt dieses unfassbare Ereignis der Menschwerdung Gottes in einer Weise zur Sprache, auch durch den Zeitgenossen Jesaja, auf den Punkt genau. Und du, Bethlehem, Ephrata, Ephrata ist ein Gemarkungsname, weil es ein zweites Bethlehem noch in Galiläa gab, und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit gewesen ist. Der Ewige, wir können im ersten Timotheusbrief lesen, der da wohnt in einem unzugänglichen Licht, in einem Licht, zu dem niemand kommen kann. Der Ewige, er kommt in die Zeit. Der Unsichtbare, der Geist ist, Gott ist Geist, er wird sichtbar. Aber die Kleinheit des Städtchens Bethlehem war ihm, dem Allmächtigen, noch immer zu groß. Es musste eine schäbige Krippe in einer Stallhöhle sein. Dort bekam die Heilsgeschichte Hand und Fuß. Und auch dieser Holztrog war für den heiligen Gott noch immer nicht tief genug. Der König der Könige, der Herr aller Herren, der in das Geschaffene kam, das er gemacht hat, er hat sich mit dir und mit mir eins gemacht. Und wir wissen, welche Konsequenzen das bedeutete. Es bedeutete, gerade weil er sich mit dir und mit mir der ich ein Sünder bin, eins gemacht hatte und hat, musste der Weg von der Krippe in Bethlehem zum Galgenberg, zum schäbigsten Ort, zum Schandort führen, nach Golgatha ans Kreuz. Das war die Konsequenz dessen, dass er, der Ewige, sich mit dir und mir, dem Sünder, eins gemacht hat. Und dort hat er sich, der ohne jede Sünde war, das lesen wir auch im Neuen Testament, für dich und mich zur Sünde machen lassen. Alle Sünde der Welt lag auf ihm. Auf jeden Fall meine und deine. Damit wir von ihm, damit wir in Christus, dem Auferstandenen, nun die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. So sind wir Gott willkommen und gerecht. Der unbedingte Wille Gottes zur Gemeinschaft, man nennt das Liebe, dieser nicht aufzuhaltende Wille Gottes zur Gemeinschaft mit uns, hat ihn in die tiefste Dunkelheit getrieben, um uns von dort herauszuholen. Und seine Retterliebe zu uns hat sogar den Schrecken des Todes auf sich genommen, um uns aus dem Bann des Todes zu befreien. Immer trat er an unsere Stelle, damit wir an seine Stelle treten können. Es ist eine Zwischenfrage fällig an jede von uns und an jeden von uns. Sollten wir uns angesichts dieser tiefen Demütigung Gottes nicht mit dem Gedanken anfreunden, mit der Tatsache anfreunden, dass er uns gerade dort in der Tiefe begegnet, in deiner Tiefe, in meiner Tiefe, in unserer Schuld. Gott begegnet uns nicht in unserer scheinbaren Stärke, sondern in unserer Schwachheit. Er begegnet uns nicht in unseren vermeintlichen Erfolgen, sondern in unseren Niederlagen. Nicht in unserer trügerischen Selbstgerechtigkeit, sondern in unserem Versagen kommt uns Gott entgegen. Ich behaupte nur, der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. Das hatte vor Micha schon David erkannt und im Psalm 25 so niedergeschrieben. Und dann fährt er fort, er leitet die Elenden recht und er lehrt die Elenden seinen Weg. Niemanden sonst. Er ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg und er lehrt die Elenden recht. Wer beides nicht sein will, der kann ohne Gott weitergehen. Gott hat nur in der Wahrheit mit uns Gemeinschaft. Und die Wahrheit ist, dass wir alle so sind wie Bethlehem unter den Städten Judas, klein und elend. Wohl dem, der das vor Gott bekennen kann. Klein und elend sind wir, was unsere körperliche Stärke angeht, was unsere psychische Stärke angeht, was unsere moralische Stärke angeht. Klein und elend. Groß sind wir, was unsere Selbsttäuschung angeht, was unsere Selbstzentriertheit angeht, unsere Selbstgerechtigkeit. Das ist ja gerade unser Elend, dass wir darin so groß sind. Wer das vor Gott zugibt, den zieht er zu sich. Der ist ihm willkommen, der ist ihm recht, der ist gerecht, den segnet er auch. Nie wendet sich Gott den selbstgefälligen und stolzen Herzen zu. Immer nur den armen Herzen. Barmherzig ist er, den armen Herzen zugetan. Weil er so ist, deshalb galt schon vor Bethlehem, angefangen beim sicherlich belächelten Archebauer Noah, bis in alle Tage hinein, bis zu seinem Wiederkommen, bis dahin gilt, was die Bibel sagt im 1. Korintherbrief, was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, damit er das, was nichts ist, nein, damit er das, was etwas ist, zunichte mache. Wer verachtet, wer gering, wer schwach, wer heute sich besonders elend sieht, so bist du Gott willkommen. Und wer sich heute besonders toll fühlt, darf er. Aber wenn er dauerhaft meint, er sei toll in sich, er wird erleben, dass Gott das, was etwas scheint zu sein, zu nichts macht. Wenn Gott sich so herzlich den Bedürftigen und Schwachen zuneigt, das ist so eine Zwischenkonsequenz für uns, dann dürfen wir auch unsere Schwachheit endlich mal zugeben. Wir müssen sie nicht länger kaschieren. Wir können eine Versammlung der Wahrhaftigen werden. Wir werden, wenn wir unser Angewiesensein auf unseren Schöpfer und Retter zugeben, wir werden ihn und uns in allen Lebenslagen genießen können. Wir werden auch unsere Schwachheit genießen können, ohne Koketterie übrigens. Und dann können wir mit dieser gesellschaftlich völlig unbedeutenden Jungfrau, die nach Bethlehem aufgebrochen ist, um den Retter der Welt zu gebären, jubeln, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Er stößt die Gewaltigen vom Thron, so heißt es in diesem Lobgesang der Maria weiter, und er erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern, die Hungrigen. Und er lässt die Reichen leer ausgehen. So ist es. Noch nie konnte ein Mensch seinen Hunger nach wahrem Leben durch Reichtum befriedigen. Auch nicht durch Macht, auch nicht durch Ansehen. Auf ewig beglückt und beseligt sind nur die geistlich Armen. Die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, sagt Jesus in der Bergpredigt, sie sollen satt werden. Jesus ist ja selbst das Brot des Lebens, das vom Himmel heruntergekommen ist, wie er von sich bezeugt in Johannes 6. Er, der im Haus des Brotes geboren wurde, so heißt übersetzt Bethlehem, Haus des Brotes. Dort ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist, zur Erde gekommen. Wer zu mir kommt, sagt dieser zu uns heruntergekommene Gott, den wird nicht hungern, weil er denen, die zu ihm kommen, Anteil gibt an dem, was er bereits heute für uns bereithält, mehr noch dazu, was er ist. Sein ganzes Wesen steht uns offen und zur Verfügung. Er lässt uns teilhaben an seinem Frieden. Wir haben es eben gehört, er ist der Friede. Er lässt uns teilhaben sogar an seiner Macht, wenn wir sie demütig empfangen. Er lässt uns teilhaben an seiner Freude. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. So, das ist das eine, was uns im Blick auf das kleine Bethlehem heute ins Auge fällt. Gottes Zuneigung zu den Schwachen, zu uns, allen Notleidenden, allen Beladenen, das rührt das Herz Gottes. Aber den Stolzen widersteht Gott. Das zweite, was uns der Prophet Micha heute gesagt hat, ist, Gott lässt sich durch unsere Verschuldungen und Verirrungen nicht von seinem Ziel abbringen, uns in seine ewigen Arme zu nehmen. Ulla hat ja eben so, man kann sagen, den ganzen Propheten in vier Etappen, in Kurzetappen durchgemacht. Und wir haben dabei gehört, dieses bleibende Bestehen Gottes auf Rettung, das setzt er anders um, als wir uns das vorstellen können. Er macht es auf seine Weise. Gottes rettendes Handeln geht stets durch Gericht hindurch. Nie lässt er Fünfe gerade sein. Nie sagt er Schwamm drüber. Das hätten wir gern. Gott als tatrigen Opa, der sagt du, wenn wir seine Ordnungen und seine Weisungen und damit ihn selbst missachten. Nein, auch die Bewohner Israels damals hätten ihn gerne so gehabt, besonders die führenden Häupter, die Priester, die Geldleute, die Geldsäcke, muss man sagen. Wenn man die ganze Geschichte von Micha durchliest, da wird es einem ganz grauselig. Sie meinten, sie könnten ihre sündhaften Unternehmungen, ihre Lebensgewohnheiten fortsetzen und zwischendurch mal ein Gebet sprechen, dann sei es schon mal gut. Kommt uns vielleicht auch ein bisschen bekannt vor, ne? Aber gerade die Liebe Gottes zu seinem Volk verbietet es dem Heiligen und Gerechten, Verantwortungslosigkeit zu fördern, indem er auf sündhafte Gewohnheiten nicht spürbar reagieren würde. Würde er es tun, ohne Konsequenzen, die wir spüren, dann würden wir wirklich in unsere Selbstgefälligkeit hineinstürzen und nicht mehr umkehren wollen. Und deshalb konfrontiert er uns damals wie heute mit den Worten der Wahrheit, weil nur die Wahrheit befreit. Als der Prophet Micha die Wahrheit hinausrief, also im 8. Jahrhundert vor Christi Geburt, da deckte er einen Sumpf von Bosheit auf, der zum Himmel stank. Noch einmal lest man die ganze Geschichte von Micha durch oder seine Worte. Da geht es darum, die Armen wurden unterdrückt, die Frauen wurden unterdrückt, Götzendienst wurde betrieben, die falschen Propheten haben eben auf Honorarbasis gearbeitet, Habgier noch und noch. Aber der Ruf zur Umkehr verhallte damals ohne Reaktion der Betroffenen. Die Herzen blieben hart, also wurden aus den Worten der Warnung wurde Wirklichkeit. 722 vor Christi Geburt wurde das Nordreich Israel überfallen von den Assyrern. Die Bewohner wurden deportiert. Ein gutes Jahrhundert darauf erging es den Bewohnern Judas genauso, als Babylon kam. Wie von Micha angekündigt, wir haben eben das nochmal genau gehört, wurde Zion um euretwillen wie ein Acker gepflügt von den Soldaten Nebukadnezars. Und der Berg, so haben wir es eben auch gehört, der Berg des Tempels wurde zu einer Höhe wilden Gestrüpps. Da blieb kein Stein mehr auf dem anderen. Und dann folgten eben 70 Jahre der Gefangenschaft in Babylon. Und doch triumphiert, hörbar schon vor dem Gericht, aber auch im Gericht und nach dem Gericht, triumphiert die Treue und die vergebende Liebe Gottes zu seinem Volk. Wir haben es eben selbst gesagt, gesungen haben wir es, wo ist solch ein Gott so wie du? Das ist ja das Finale in dem prophetischen Wort Michas, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unserer wieder erbarmen unsere Schuld unter seine Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Sein Name leuchtet hier nicht auf, aber sein Wesen, sein Opfer am Kreuz, ist bereits hier enthalten. Und zugleich weist dieses prophetische Wort über Bethlehem hinaus und über Golgatha hinaus, nämlich auf das Wiederkommen Jesu. Demnächst wird das geschehen, was Micha, das haben wir auch vorhin gehört, so beschreibt: Er wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes, und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist, und er wird der Friede sein. Heute schon ist Jesus Christus für uns der Friede, für alle, so sagt Paulus im Epheserbrief, die an ihm hängen, ob Juden oder Nichtjuden. Demnächst aber, wenn, wie Jesus selbst sagt in Matthäus 24 nachzulesen, wenn der Menschensohn kommen wird auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit, Ulla sagte zu Recht, das ist der wahre zweite Advent, ja, dann wird er sein weltweites Friedensreich aufrichten. Dann ist der Friede für jeden Erdenbewohner da. Warum? Weil Satan, der Anstifter allen Unheils, ehe er später dann ein für alle Mal im feurigen Pfuhl verschwinden wird, weil er zunächst für 1000 Jahre gefesselt im Abgrund liegen wird. Demnächst. Und dann wird auf Erden das geschehen, was der Zeitgenosse von Micha, nämlich der Prophet Jesaja, so geschildert hat, Jesaja 11, da werden in diesem weltweiten Friedensreich die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter. Man wird nirgends Sünde tun, noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Das ist das Friedensreich. Und das alles und noch mehr, nämlich unsere ewige Freude in der Herrlichkeit, hat seinen Anfang genommen in diesem kleinen Bethlehem. Welch ein Gegensatz zwischen äußerer Unscheinbarkeit und gewaltiger Machtentfaltung Gottes. Und es ist offenkundig, wenn man diesen Text so sieht und die Ereignisse der Weltgeschichte, es ist offenkundig, dass der souveräne Gott mit äußerster Präzision zu seinem Ziel kommt. Allem menschlichen Geltungsstreben zum Hohn. Die sich für Herrscher halten, sind in Wahrheit Figuren in Gottes Hand. Nehmen wir Octavian, den Adoptivsohn von Julius Caesar. Der hat zur Zeit, der Octavian, zur Zeit von Jesu Geburt als römischer Kaiser regiert. Und er ließ sich Augustus nennen, der Erhabene, Göttliche, Gewaltige, Einzigartige. So, ich muss auch ganz mal hin und wieder mal ein bisschen nennen. Ne? Augustus, der Erhabene. Hat er je mitbekommen, dass er mit seinem Befehl zur steuerlichen Erfassung der Bewohner Judas, dass er den geben musste, damit das prophetische Wort erfüllt würde und die Jungfrau nach Bethlehem gerufen wurde, der sich selbst erhöhte, der Augustus, musste dem dienen, ohne es zu spüren, der sich selbst erniedrigte, dem Allmächtigen. Alle Entwicklungslinien, alle Verwicklungslinien der Menschheitsgeschichte, vom Sündenfall im Paradies über die Untaten der Pharaonen, über das wüste Treiben Assyriens und Babylons und der Perser, alle diese Linien liefen auf den Stall in Bethlehem zu. Und von dort auf die Gerichtsstunde am Kreuz, die dann eine bis heute andauernde Gnadenzeit aufgetan hat. Heute leben wir in dieser Gnadenzeit. Und auch künftig werden deine und meine Taten und Verfehlungen, die Taten und Verfehlungen aller Mächtigen und Ohnmächtigen, sie werden der Erfüllung aller Verheißungen Gottes dienen. Gott lässt sich durch keinen Menschen aufhalten. Immer wieder tritt bis ans Ende aller Tage dieses Wort in Kraft, dass der Josef, nicht der Josef der Maria, sondern der Josef, der von seinen Brüdern nach Ägypten da verkauft wurde, dieses Wort tritt immer wieder in Kraft, dass er ihnen am Ende zurief zum Happy End. Ihr gedachtet es böse mit mir zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen. Das steht über der Menschheitsgeschichte. Und was Gott zu tun gedenkt, das geschieht. Psalm 115, unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will. Beruhigend, beruhigend für alle Kinder Gottes. Wir müssen uns nicht mehr von dem chaotischen Weltgeschehen, auch nicht von unseren eigenen Verfehlungen, in Angstzustände treiben lassen. Jesus machte es gut am Kreuz und er macht es heute gut. Unsere Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft steht in der Hand dessen, der, wie es im Hebräerbrief heißt, das Weltall mit der Macht seines Wortes regiert und trägt. Und der das Schwache und das Kleine und das Unscheinbare so sehr liebt, dass er sich damit eins machte. Jetzt bete ich mal kurz zu diesem gewaltigen, demütigen Gott. Du bist so unvorstellbar, Herr Jesus Christus, in deiner Herrlichkeit, in deiner Macht und in deiner Demut. Alle Gegensätze, die wir denken können, werden durch deine Wesenszüge noch weit übertroffen. Wir können nur ein Stück erkennen. Aber du hast uns ganz erfasst, du hast uns ganz erlöst. Du liebst uns nicht trotz unserer Sünden und trotz unserer Kleinheit, sondern in unseren Sünden und in unserer Kleinheit und Schwachheit. Und wir bitten dich gemeinsam, wir rufen zu dir, dass du uns von allem, von allen Verrenkungen befreist, gewaltiger dastehen zu müssen, reiner dastehen zu müssen, als wir sind. Wir bekennen, dass wir durch und durch auf dich angewiesen sind, weil wir durch und durch in unserer Schwachheit nicht weiterkommen. Aber welch ein Glück und Gott sei Dank, dass du uns auf ewig in dein Herz geschlossen hast. Amen. Amen.